willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
So, wie ihr jetzt vielleicht gehört habt, haben wir eigentlich für die vorige Folge noch ein Thema vorbereitet gehabt, beziehungsweise die Margarita hat da ausgearbeitet, eine Bauarbeitpräsentation.
Mindestens
Bauarbeit. Oder eine kleine Seminararbeit vorbereitet.
Ja.
Aber wir haben die Kurven nicht zu dem Hodenthema gekriegt. Sie sind nicht ausgegangen.
Wir haben uns echt bemüht.
Diesen Schwenker. Diesen Schwenker vom Stern zu den Hoden. Obwohl es ja irgendwie...
Zusammen passt.
Es hätte... Wir haben uns gedacht,
unser Konzept wäre gut, Lisa. Unser Ding war gut, ein gutes Thema, weil wir bereiten uns ja immer vor, was wir reden, gell?
Zumindest also, die Themen bereiten wir vor.
Die Themen.
Aber irgendwas haben wir dann einfach falsch abgebaut. Es hat und wir sind abgebaut. Zu den Hoden, nach unten zu den Hoden sind wir dann nicht mehr gekommen. Nein. Aber heute passt's. Margarita, heute.
Heute darf ich beginnen.
Heute kannst du jetzt dein Hodenthema. Deine Stimme.
Mein Hodenthema. Ja, genau.
Worum geht's beim Hodenthema?
Ein ganz spannendes Thema. Vor circa 2 oder 3 Wochen bin ich mal irgendwie zufällig über einen Artikel
gestolpert.
Den hast du jetzt anbringen müssen, gell? Du hast dich schon angeschaut und hast gewartet darauf.
Ich gedacht, ob du das selber sagst.
Ich bin ja seriös, Lisa. Also.
Seriös. Solange du nicht vorreust bist.
Konzentration, Lisa. Also, ich habe vor 2 oder 3 Wochen einen Artikel gelesen, beziehungsweise habe ich einen Beitrag gesehen, nur ganz kurz, und dann habe ich mir ein bisschen näher eingelesen, weil das so eigenartig oder so, wie soll man, befremdlich eigentlich war, weil ich von dem noch nie gehört habe. Es geht darum, dass in Israel und Ukraine vor allem jetzt da der Schwerpunkt von Krieg derzeit ist. Mhm. Und in diesen Ländern, da ist vor allem in Israel die Reproduktionsmedizin extremst weit fortgeschritten. Und da ist jetzt der Trend, muss man wirklich sagen, dazu entstanden, dass von Verwundete bzw. verstorbene Soldaten, muss man wirklich sagen, die Angehörigen den Leichnam bergen und eine Biopsie von den Hoden machen und die Spermien zu retten und einzufrieren. Man hat 48 Stunden Zeit, gell?
Okay.
Diesen Leichnam zu suchen in dem ganzen Kriegsgebiet.
Also 48 Stunden noch tot, überleben die Spermien noch im Hoden.
Genau, also eigentlich hast du weniger Zeit als 48 Stunden oder du tust ihn gleich was du findest, biopsieren. Also das weiß ich nicht so ganz genau. Also das ist jetzt da auch in meiner Recherche. Ja, das ist ein
kleines Funktionsset.
Ja, kaum sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du wirklich nur 48 Stunden Zeit, weil sie sonst nicht überleben. Und die werden dann eingefroren.
Mhm.
Und dann ist es nämlich so, und da unterscheiden sich die Länder. In der Ukraine ist es so, dass man nachher von verstorbenen Menschen das eingefrorene Spermier verwenden kann und frei davon entscheiden kann, also die Angehörigen.
Heißt das immer die Gattin oder?
Ja, oder Mama, Papa.
Okay.
Also es ist so, um den Beitrag ist es auch gegangen, dass in Israel...
Aber ich sammle das Spermium von meinem Sohn.
Ja.
Und dann?
Sucht sie sich eine Frau, wenn die nicht schon besteht, muss man dazu sagen.
Ja, aber ich könnte da jetzt irgendeine nehmen.
Ja, genau. Es ist wie ein bisschen in die Richtung Leihmutterschaft, muss man, also geht's Konzept irgendwie, so würde ich das verstehen. Die suchen sich eine Frau, die bereit ist, sich befruchten zu lassen von dem Spermien von dem Verstorbenen, ein Kind auszutragen. Und dann ist da eigentlich der Hintergrundgedanke, weil das sind ja alles Helden für das Vaterland, sind sie ja verstorben und haben hier gekämpft. Und die werden ja dann als Helden angesehen. Und da quasi gibt es eine Wiedergeburt von diesem Helden. Und die Gene leben weiter.
Okay, also so vermittelt man das.
So vermittelt man das. Mhm. Und das boomt extrem. Ich finde es nur schräg, dass...
Aber wieso macht man das nicht vorher, wenn man sagt, als Mann, oder?
Ja, ich habe das auch ein bisschen dann nachgelesen und habe dann gesehen, in der Ukraine gibt es jetzt da viele, die das vorab schon unterschreiben, dass man sagt, okay, oder bereits Spermien einfrieren, aber manche unterschreiben auch nur, das finde ich auch ein bisschen schräg, weil da hat es so einen Prozentsatz, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele vorab nur unterschreiben und dann kein Spermien abgeben und wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob das jetzt so... weiß ich nicht, der Prozess
ist so schön. Ist schon risikobehaftet, oder? Weil was ist, wenn diese 48 Stunden, wenn sie das nicht ausgeht?
mit der Punktion. Mal, ich meine, risikobehaftet für ihr ist es dann wurscht. Ich meine, das klingt jetzt schier, gell, weil er wird es nicht mehr mitkriegen. Aber ich denke mir, risikobehaftet für die Angehörigen, weil die müssen gerade in ein Gebiet gehen, wo es gerade aktiv irgendwie beschossen wird oder was auch immer.
Ja.
So genau kenne ich mich Gott sei Dank nicht aus in den Gebieten. Die Leiche dann versuchen zu finden, zu bergen und zu punktieren. Und ja, also das ist ein ganz anderer Zugang. Der mich einfach wirklich, mir ist echt der Mund offen geblieben, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich habe das noch nie gehört, dass man das einfach so
beim Leichnam machen kann.
Genau, aber ich habe mir dann ein bisschen eingelesen, weil das wäre ja nicht ich oder wir zwar, weil wir uns dann halt ein bisschen
kleine steigern in so Themen.
Ja, genau. Der erste Fall, wo das überhaupt schon einmal verschriftlich worden ist, war 1980 von einem Arzt in Kalifornien, der das Sperma von einem hirntoten Mann quasi biopsiert hat und dann eingefroren hat und da dann jemanden, das steht dann aber nicht drinnen, ob es eine Gattin gegeben hat, aber es ist davon ein Kind entstanden. Also irgendwer hat es austragen. Und das war 1980.
Okay.
Also das ist schon extremst lang her, muss man sagen.
Ja.
Das ist länger, als wir auf der Welt sind.
Ja. Also das Kind ist älter.
Was man dazu sagen muss, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden oder auch Österreich, das in den Ländern ist das definitiv verboten. Mhm. Bei uns ist es nämlich in Österreich so geregelt, wenn man jetzt da quasi befruchtete Eizellen einfrieren lässt und der Partner verstirbt, dann müssen diese befruchteten Eizellen, weil es ja seine DNA sind, und er jetzt nicht mehr darüber entscheiden kann, verworfen werden. Das bedeutet, du musst bei jeder Befruchtung musst du unterschreiben und sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass da meine DNA geht.
Weil obwohl du ja unterschreibst, oder? Wenn du jetzt die Spermien abgibst.
Ja, genau.
Aber du musst dann noch einmal unterschreiben, wenn sie eingesetzt werden.
Naja, aber jetzt, da wird schon ein bisschen Schindel untertrieben worden sein, muss man wirklich sagen, weil ohne Grund wird das nicht einfach nochmal zum Unterschreiben sein, weil was ist denn, wenn man sich trennt? Denkst du als allererstes und sagst, hey, hoppala, da
oben sind meine Spermien.
Ja, genau, da war ja noch irgendein Lager. Die müssen wir irgendwie schauen, dass die wegkommen. Das denkst du ja auch nicht.
Das stimmt, ja.
Und deswegen brauchst du immer da einen Gegenpart, der dann unterschreibt. Und ja, ist, finde ich, ein ganz ein eigener
Schwere
Zugang.
Schwere Frage.
Ich meine, für sie ist es natürlich, kann man es verstehen, weil natürlich bei ihnen so ein Soldat eine ganz hohe Wertigkeit hat. Also was das angeht, ist ja nicht wirklich Helden in ihre Augen, was ja natürlich auch stimmt. Sie ziehen fürs Vaterland in den Krieg.
Und ich verstehe es auch, wenn du mit deinem Partner ein Kind haben willst.
Mhm.
Aber es ist natürlich schon eine arge Verantwortung, das dann allein aufzuziehen.
Ja, definitiv. Und man muss dann auch so, finde ich, so ein bisschen diese Frage in den Raum werfen, naja, ich habe jetzt dann ein Kind oder das Kind ist da, aber das hat keinen Papa. Also das hat von vornherein eigentlich nie die Chance, den Papa kennenzulernen.
Ja.
Ich meine, es gibt immer Schicksalsschläge, braucht man nichts reden, gell? Aber das ist sowas, was ganz Gezieltes ist und man muss dazu...
Vielleicht haben die wirklich die Hoffnung, wenn es dann dieses Kind gibt, dass das dem irgendwie so ähnlich ist.
Was dass der weiterlebt so ein bisschen.
Ja, genau.
Aber
dass das so viel Trost anscheinend spendet.
Ja, in der Ukraine sind die gesetzlichen Dinge, die sind wahnsinnig weit, muss man wirklich sagen. Also da gibt es auch keine Einschränkungen. Also das kann wirklich vollzogen werden. In Israel, in diesen Ländern, da sind sie noch nicht so weit. Also da musst du dann noch vor Gericht gehen und das einkämpfen und die Dinge erklären. Und da wird derzeit noch individuell entschieden, ob du die Spermien verwenden darfst oder nicht.
Wenn der verstorben ist
und
der eingepflanzt
hat. Ja, genau. In der Ukraine ist es komplett ausgeweitet. Also da kannst du nicht lassen, was du willst mit denen.
Okay.
Ist spannende Thematik. Habe ich echt nicht so mitgekriegt.
Nein. Und ich glaube, man denkt, wenn man jetzt immer im Fernsehen sieht, die ganzen Kriegsgeschichten und Nachrichten, denkt man das eigentlich nicht. Das ist irgendwie so eine Side-Story, auf die man nicht kommt.
Nein. Und eben wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich habe mich verhört, weil ich mir gedacht, wirklich von Verstorbenen? Und dann habe ich mir gedacht, das überlebt ja nicht so lang. Und ja, ist eine ganz spannende Geschichte und vor allem, ich finde da eine extreme ethische Frage, was wirklich schwer ist.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich kann mehr alle Seiten irgendwie verstehen. Ich kann irgendwie alles verstehen.
Ja.
Aber es ist auch irgendwie so eigenartig und so absurd, weil wir halt mit dem Thema überhaupt nichts am Hut haben. Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, sind wir nicht in irgendeinem Kriegsgebiet. Aber das ist so eigenartig. Und dann habe ich mir echt ein bisschen nachgelesen, wieso die Gesetzeslage ist. Weil da tue ich ja dann gern so ein bisschen noch.
Die einsteigern.
Mhm.
Ja, aber ja, vor allem, weil es ein Thema ist, irgendwie, wo ihr natürlich auch privat zum Tun habt und ja, wo du sagst, okay, dann das Thema ist halt irgendwie interessant, wenn man sagt, okay, wie geht's anderen oder mit in welchen anderen Aspekten die Reproduktionsmedizin noch interessant ist. Nicht nur, dass man sagt, okay, vielleicht Kinderwunsch, sondern dass man sagt, okay, das sind wirklich von Verstorbenen oder von potenziell Gefährdeten, dass man sagt, man hat die Möglichkeit, auch wenn der tot ist, von dem ein Kind zu gebären.
Und es ist, also da gibt es dann nicht nur so 2-3 Fälle, sondern es sind über 2000 Fälle, die jetzt einfach wirklich okay, eingefroren sind. Org. Und in Israel haben sie derzeit das Problem, dass sie das so boomt, dass sie die Kliniken ausbreiten und ausbauen okay, müssen, weil sie fast keine Kapazitäten mehr zum Lagern haben. Also das ist schon eine schräge Entwicklung. Aber wie gesagt, die sind sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten mit der Reproduktionsmedizin.
Aber ich finde es mit der Leihmutterschaft auch richtig arg eigentlich.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Also in den USA ist das ja doch irgendwie ja nicht gang und gäbe, aber man liest das jetzt gerade von den Stars
ja,
eigentlich immer öfter, dass ja, die eine Leihmutter gehabt haben.
Ja, und man
kriegt zum Beispiel mit, Paris Hilton,
ja,
ja, der auf einmal zwei Kinder hat ja, und halt nie schwanger war.
Ja.
Und ich finde es irgendwie, ja, ist das schon befremdlich, wenn man sich denkt, okay, eine andere Frau tragt das Kind irgendwie aus. Also ich weiß es nicht, ich finde es schon befremdlich.
Ja, und einfach nur der Grund, dass ich meinem Körper quasi das nicht andue. Also, dass ich noch immer ja, gleich schön bin, weil alles andere ist es ja nicht.
Obwohl ja Schwangerschaft zum Teil ein gewisses Krebsrisiko reduzieren.
Ja, das schon. Aber ich glaube,
weil es von der Natur ja so gewollt ist, dass sich die Menschheit fortpflanzt und dass ja, die Frau schwanger ist im Prinzip.
Aber das ist, glaube ich, der Paris Hilton wurscht.
Das ist der Paris Hilton auf jeden Fall wurscht gewesen.
Also.
Und der wird sicher tolle Leihmutti gehabt haben. Aber ich finde es auch arg, wenn du schwanger bist und hast ja irgendwie doch eine Verbindung mit dem Kind. Du tragst das ja mit, es lebt in dir.
Ja.
So ein Mitbewohner,
König
ja.
König der Löwen.
Er lebt in dir.
Entschuldigung.
Und ich denke mir, das ist irgendwie schon arg, wenn du dann diese Geburt hast und dann ist das Kind aber weg.
Mhm. Nein, es ist.
Das ist psychisch, ich finde, das ist irgendwie schon arg. Und die machen das ja dann, als diese Leihmütter haben wir nicht nur einmal diese Leihmutterschaft, sondern kann sein, dass der ja wirklich
mehrmals,
das ein paar Mal macht.
Ja, ja.
Und
ja,
das kann ja, also das verstehe ich nicht. Da muss ich sagen, nach zwei Schwangerschaften, nee, das ist, kann ich nicht verstehen.
Aber du musst anscheinend.
Dann holen sie das Kind nicht einmal.
du musst
wieder kein eigenes.
Du musst aber anscheinend viel Geld fließen.
Ja.
Weil okay, es geht nicht anders. Also ich habe zum Beispiel ein full liebes Beispiel. Da kommen wir jetzt wieder zu den Influencer.
Mhm.
Da folge ich ein homosexuelles Paar,
mhm,
dem sie von der, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, von der gleichen Mutter zwei Kinder machen lassen. Sagt man das so?
Machen lassen. Kannst du uns zwei Kinder machen?
Also, ja, ja.
Okay, aber das sind das wo lebende?
Sie ist Amerika und die Herren wohnen in Deutschland.
Okay. Und das geht dann?
Ja, die sind dann voll lang in Amerika, haben dann die amerikanische okay, Staatsbürgerschaft und dann quasi.
Visum, weil
sie ja, irgendwie. Ja, genau. Aber die haben ein volles enges Verhältnis zu dieser Leihmutter.
Okay.
Und das ist irgendwie, da gibt es dann so Fotoshootings mit der und die hat dann eben. Stimmt nicht, die haben zwei Muttis. Jetzt kommt es mir erst wegen einem Fotoshooting. Die haben dann
bis drauf kommen.
Ja.
Das sind doch mehr Leute.
Auf das war ich jetzt nicht vorbereitet, Lisa, auf das Thema. Ja, meine Bauchmann-Präsentation hat geendet vorher schon.
Applaus.
ja, aber die haben dann ein ganz, ganz ein enges Verhältnis. Also das okay, ist ganz, ganz schräg. Und die kommen eben, bevor die Geburt ist, schon ein paar Monate vorher, sind sie in Amerika und sind dann bei der Geburt dabei und ja, und nachher gibt's dann also wie eine Happy Baby Family und ein Familienshooting und.
Okay.
Ja.
Und die Leihmütter sehen die Kinder auch.
Ja, genau. Und die haben, ich weiß jetzt gar nicht, die gehen mit ihren Kindern, die haben so eine eigene Betitelung, wie sie zu den Kindern sagen, wie die Mutter, also wer das ist.
Okay.
Ja, aber ist, für das, wie ich sie, weil ich das so mitkriege, ist es nicht befremdlich für mich irgendwie? Ja. Also das, weil die das so irgendwie so den Kontakt pflegen miteinander, vielleicht ist es deswegen nicht so befremdlich, aber es ist trotzdem auch irgendwie schräg.
Ja, ich glaube, also ich kann die Leihmutterschaft nicht so nachvollziehen, weil ich glaube, es ist irgendwie voll schwer, wenn du dann auch noch eine Bindung zu dem Kind aufbaust, aber nichts zum Sorgen hast eigentlich.
Mhm.
Weil sie werden ja dann in der Geburtsurkunde stellen, nehme ich an, oder sie werden das Sorgerecht haben.
Keine Ahnung.
Also sie wird wahrscheinlich denen das Sorgerecht geben.
Vermutlich,
und du kannst halt nichts irgendwie entscheiden dann für das Kind oder das positiv beeinflussen, hast du, was ich meine? Weil du gibst es ja weg.
Mhm.
Und die bestimmen dann das Leben oder... Ja,
aber das,
und du hast da so wenig dann Einfluss,
was wenn ich das spannend finde,
zum Beispiel, was die machen oder
was,
keine Ahnung.
Was bewegt eine Frau, dass sie sagt, ja, ich bin jetzt Leihmutter?
Ja.
Passt, wie man? Mhm. Also das ist für mich dieser spannende Punkt, wo ich denke, haben die so Geldnöte? Ich meine, in Amerika wir, dass dieses Gesundheitssystem nicht das super tolle ist und dass du wirklich Geld brauchst, dass du, wenn du was hast, dass du was ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel eine Rolle spielt, muss es irgendwie, weil warum machst du das sonst? Also das ist für mich sowas, warum tust du das?
Ja, ich glaube schon, dass vor allem Personen, die vielleicht nicht die Ausbildung haben, was du sagst, ich finde leicht einen Job, dass die natürlich schauen müssen, was bleiben.
Ja.
Und das ist ja auch bei uns so, dass die Leute dann kreativ werden.
Ja.
So kreativ, dass sie einen OnlyFans-Account machen.
Wir werden wieder bei OnlyFans. Wir kommen immer wieder zurück zu dem Thema. Aber es ist, was ich auch schon schräg finde, für mich persönlich, was ich mir absolut für mich persönlich nicht vorstellen könnte, ich meine, außer von dir, Lisa.
Was kommt jetzt, bitte?
Fremdeizellspende. Wenn ich zum Beispiel mein eigener Körper jetzt nichts mehr produziert und dann ich sage, na hoppala, ich brauche was, außer von dir, Lisa, würde ich mir keine Eizelle nehmen lassen.
Ja, ich bin zwar sterilisiert, aber nein, Sprung habe ich ja noch.
Nein, gehen du das.
Ja,
also aber, na, trotz das ist,
der Sterne kann man sie ja noch künstlich befruchten lassen zum Beispiel.
Ja, aber ich finde das...
Mag ich aber nicht machen.
Ne, verstehe. Verstehe.
Es ist
aber jetzt für mich so, wo ich mir denke, deine Eizelle nimm ich kenne die ja, Lisa. Also ich würde das viel cool empfinden, wenn dann nur von dir und sonst von keinem anderen. Aber jetzt gehen wir davon aus, wirklich, da fahren ganz viele Leute ins Ausland. Weil es ein bisschen billiger ist, nehmen von
oder erlaubt.
Oder erlaubt. Gehen von einer wildfremden Frau eine Eizelle, die was einfach mal 10, 15 Jahre jünger ist, weil es einfach cooler ist und weil es einfach
frischer
besseres Output haben. Und ich lasse das befruchten und ich werde eingesetzt befruchtet. Das Kind, wenn man es runterbricht, hat nicht mal DNA.
Ja.
Das ist nicht von mir.
Ja.
Ich trage es nur aus. Ich bin auch nur Leim. Also ist meine Einstellung. Es gibt Leute eben mit einer Frau schon einmal über das geredet, weil die nämlich auch in so einem Punkt war, wo sie gesagt hat, sie probiert alles und eben würde eben auch so
okay, fremde Eizellen. Also eine Frau, die selber keine Eizellen haben.
Ja, oder so schlechte
man sagt,
schon.
Man nimmt dann halt genau eine Fremde und lässt sich die dann einsetzen und tragt es aus.
Ja, genau. Und wird mit dem Spermien von Pater befruchtet im Labor und wird das ein... Aber habe ich ein volles Problem. Ich kann das nicht machen.
Okay. Ja, ich finde es auch schwierig, wobei ich glaube...
Und besser deshalb, wie eine Leihmutterschaft.
Naja, ja, aber ich glaube, weil sonst würde es ja die Adoption nicht geben. Ich glaube, dass du ein Kind lieben kannst. Auch wenn es nicht von dir ist.
Das braucht man nichts reden. Und du, das, es ist ja
und
in deinem
Bauch. Und ich glaube, da muss man dann wirklich
es ist in deinem Bauch.
Das ausschalten und sagen, aber das ist jetzt trotzdem mein Baby.
Aber ich glaube, das verstehe ich. Und ich glaube, dass du da keinen Unterschied machst, bis du nicht zu einem Punkt kommst, wo es darum geht, ich rede das jetzt ganz schier, mein Kind hat irgendeine schlimme Erkrankung und du brauchst, bist als Elternteil quasi die einzigen Spender für was auch immer was, Organ oder sonst irgendwas. Ich bin's nicht.
Ja. Ja, wie oft kommt's vor, dass man jetzt aber gar nicht spenden muss?
Also bei uns im
Glück, ich kann ihn zum Hergeben. Wenn, dann brauche ich eine.
Dann gib her.
Weil ich hab noch eine.
Nein, aber ich meine, Gott sei Dank und hoffentlich kommen wir nie in so ein Ding.
Nein, aber ich verstehe schon, was du meinst, dass man es halt bei so Sachen dann immer merkt. Aber ich glaube, das sind so Ausnahmefälle und ich kann mir vorstellen, dass man da
Ausnahmen steht. Bestätigen die Regeln.
Das stimmt.
Und, na,
ich finde, es ist in Ordnung, wenn jeder da andere Grenzen hat.
Extrem, um Gottes
Willen. Also für mich ist das zum Beispiel mit der Leihmutterschaft, dass man dann sagt, nach der Geburt ist das Baby einfach weg. Das ist für mich so arg, weil ja zum Beispiel auch meine Tochter nach der Geburt auf der Intensivstation war und das war so arg, weil ich war nach dem Kaiserschnitt auf Station, ich habe dann ein Schmerzmittel und so weiter gekriegt und sie war auf Intensiv und ich habe einfach die anderen Mamas gesehen mit ihren Babys und wie sie am Gang spazieren gegangen sind Und ich habe einfach kein Baby gehabt.
Mhm.
Und es war für mich irgendwie psychisch nicht ganz fassbar. Wie kann das jetzt sein, dass mein Baby nicht da ist? Und wir haben diese Bonding-Phase nicht gehabt am Anfang. Und es ist komplett arg. Und irgendwie hast du dann ja nach dem Bauch, weil es dauert ja, bis sich dieser Schwangerschaftsbauch und die Gebärmutter zusammenzieht. Und ich habe mich dann richtig, wie so ein Phantomschmerz, habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, sie ist noch im Bauch, weil ich sie nicht gesehen habe.
Mm, yeah.
Und ich habe sicher, wie gewusst, sie ist auf intensiv, aber es war trotzdem so arg, weil ich die anderen gesehen mit den Babys.
Mm-hmm.
Und es war einfach richtig wild, dass sie nicht da war.
Ja, und...
Und darum denke ich mir, man hat doch irgendwie eine Bindung, wenn das da, wenn man das wirklich 10 Monate austragt. Und ganz ich finde das so arg, dass die das so schaffen, so ein bisschen nicht emotionslos, aber so, oder es wirkt halt auf mich jetzt so, wenn man das so liest, ja, der hat dort die Leihmutter gehabt und da, dass die das einfach, das Kind austragen und dann einfach hergeben können und
ja, das war's. Aber ich kann den Aspekt von der anonymen Geburt da mit reinbringen, weil das war ja 7 Jahre mein Berufsfeld, wo ich immer wieder mal mit anonymen Geburten zu tun gehabt habe. Finde ich grundsätzlich eine mega gute Sache, dass es das gibt. Dass jemand sich entscheidet, ja, ich bin jetzt schwanger, ich trage das Kind aus, aber ich gebe es zu jemandem, der was
anderes. Gibt es Adoption
für. Ja, genau. Aber was ich in dem Punkt oder wo ich mir immer schwer dann habe, diese anonymen Geburten haben ein halbes Jahr Zeit, das Kind wieder zurückzukriegen.
Mhm. Aber die können sie ja vorher auch nicht aussuchen, oder? Wer das Kind kriegt.
Nein.
Sondern du kommst wirklich dann hin, von dir werden keine Daten erfasst als Mutter, als Gebärende, oder?
Nein, du hast einen NN-Namen, also du suchst no dann name. Aus.
Ja.
Ja, no name, oder du sagst no name Julia zum Beispiel, also du suchst dir sehr wohl einen Namen aus, aber okay. NN Julia oder NN Lisa, kann man eintragen. Und dann ist mit einer mittels einer Berechnung, was ich da jetzt nicht droppen werde, das Geburtsdatum, weil du musst ja irgendwie für eine Krankengeschichte ein Geburtsdatum, und da ist immer vom Tag der Geburt, sonst haben wir eine gewisse Jahreanzahl, wo man zurückgeht, und das ist das Geburtsdatum gewesen.
Jetzt hast du es doch gedroppt.
Nein, ich sage nicht wie viel.
Ach so.
Das ist das, was ich geheim halte, Lisa.
Aha,
das ist mein...
die unbekannte Variable.
Ja, genau. Die muss immer gehen. Und so kannst du quasi immer sagen, naja, ich bin NN Julia, habe am, was ist heute, der 7.3.25.
Okay. Ich war das.
Ich war das, genau. Also so gibt es dann so, wie du quasi zu deinem Kind wieder kommen könntest. Das, was ich aber nur eigenartig finde, und das finde ich vom Gesetz her arg, nicht für die Person, die was diese anonyme Geburt gemacht hat, dieses halbe Jahr. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, Lisa, du bist in einer Situation und sagst, okay, ich bin jetzt das Elternteil, dass wir ein Putzi kriegen und sagen, du bist in der tollen Situation und sagst, boah, cool, ich habe die Ehre, ein Pflegekind zu kriegen und zitterst aber
ein halbes Jahr.
Mhm.
Ja, das finde ich auch arg. Vor allem, du bereitest dich ja vor, du weißt ja nie, wann ist soweit, wann kriegst du einen Anruf, dass du jetzt ein Kind adoptieren kannst.
Mhm.
Das ist ja zum Teil richtig spontan, muss man echt sagen, weil die warten ja oft Jahre, auch wenn es ist.
Ja.
Und dann kriegst du den Anruf, dann kommt das Kind zu dir, du gewöhnst dich dran.
Und dann kannst du es
hergeben. Du hast ein Kinderzimmer, alles, und du musst zittern, ob es überhaupt bei dir bleiben darf.
Und auf der anderen Seite ist es
das ist irgendwie eine arge psychische Belastung.
Extrem.
Also ich finde, für die Adoptiveltern oder Pflegeeltern und auch für das Kind zu lang. Irgendwie.
Viel zu lang.
Weil das wächst ja bei denen auf und das sind ja die Bezugspersonen.
Genau, und ja, es kann mir keiner erzählen, jetzt bist 9 Monate im Schnitt, sagen wir mal, schwanger. Da habe ich 9 Monate jetzt mal Zeit, mir zu überlegen, okay, will ich ein Kind oder will ich keins? Dann entscheide ich mir, eine anonyme Geburt zu haben, was eine super Sache ist, muss man wirklich sagen. Man sagt, okay, ich habe auch eine anonyme Geburt. Und dann habe ich noch immer ein halbes Jahr Zeit, zu überlegen und sagen, will ich ein Kind oder will ich keins? Ich finde dieser Weg zu lang.
Ja.
Alles schön und gut, wenn einer
das erst... Das muss ich ja in den ersten 14 Tagen wissen, oder?
Wenn ich entscheide jetzt sag, mich du hast einen Monat, nach der Geburt, einen Monat hast Zeit und sagst, okay, ich muss bis dorthin, muss ich das haben, sonst habe ich Pech gehabt.
Ja.
Ich finde einfach für diesen Gegenpart, der dann einfach dieses Kind aufnimmt, das ist einfach zu lang.
Mhm.
Das ist einfach nicht fair dem anderen gegenüber, weil ich mir denke, die Mama hat 9 Monate Zeit gehabt, beziehungsweise wenn halt die Leute ein bisschen was verdrängen, weil das gibt es natürlich auch. Ist halt keine, keine 9 Monate Zeit.
Richtig oft, aber ich habe da auch jemanden kennengelernt in meiner letzten Schwangerschaft.
Ja.
Ich war ja auf der Diabetesambulanz, weil ja die Frage war nach Schwangerschaftsdiabetes bei mir. Und habe dort eine kennengelernt, die dann auch bei dieser Ernährungsberatung war, die man verpflichtend machen muss. Und da ist jeder gefragt worden, haben Sie bei der ersten Schwangerschaft auch schon Diabetes gehabt? Und sie hat dann gesagt, weiß ich nicht, weil ich bin draufgekommen, dass ich schwanger bin, als ich die Geburt gehabt
habe. Ja, haben wir immer wieder gehabt.
Ja.
Ja.
Und da denkt man sich schon, es ist irgendwie arg.
Es ist,
dass man das wirklich so verdrängen kann. Also man kommt dann, da kommt man dann akut mit starken Bauchschmerzen in irgendeiner Ambulanz. Und dann,
in irgendeine, hoffentlich auf die Frauenklinik.
Naja, aber oft auch in die Eber, weil sie Bauchschmerzen haben.
Ja, ja.
Und dann sieht man, okay,
hoppla,
da steht eine Schwangerschaft. Das ist jetzt kein akutes Abdomen, sondern der kriegt einfach jetzt ihr Kind.
Ja, und das, was ich da so krass finde, ist unser Körper. Wenn unsere Psyche das so unterdrückt, schafft er das, dass der Körper sich nicht auf diese Situation einstellt. Das haben wir nämlich auch immer wieder mal erlebt. Also muss ich echt sagen, das ist mir ein paar Mal in meiner Karriere als Kühnschwester untergekommen, wo man dann echt gesagt hat, also die eine werde ich nie vergessen, die hat sich gewälzt vor Schmerzen, Wehen, ja. Und nur, die hat einen wunderbaren flachen Bauch gehabt, gell, sowas hätte ich gern. Und nur beim Drehen auf der Liege hat man diesen Spitz auf einmal gesehen. Das ist jetzt für jemanden, der noch nicht schwanger war, wenn man sie dreht. Irgendwo hat man dann einmal, wo mal
der Bopsch
oder irgendwo der Quintern, genau, irgendwas muss aussehen. Nur beim Drehen hast du gemerkt, hoppala. Und dann haben wir gesagt, die gehört in den Kreis rein. Und dann sagt sie, ich bin nicht schwanger und hin und her. Weil sie gesagt hat, nein, das kann nicht sein. Und dann hat die Ärztin einen Schalkopf aufgegangen und sagt, wohl. Und die hat einfach fast Presswehen gehabt, die hat fast das gekriegt. Und war bis zum Schluss, hat sie geschrien, ich bin nicht schwanger. Und das kann man schwer aufhalten, gell? Also wenn ein Kind halt on the way ist.
Das muss irgendwie aussehen.
Das
muss irgendwie aussehen, ja. Ob man will oder nicht.
Genau, ist es halt schwer, gell? Aber es ist wirklich, und wir haben dann einmal eine andere Situation gehabt, die war, und die war, ich weiß gar nicht, die war schon ziemlich weit auch. Ich sage jetzt mal so 2-3 Monate vor der Geburt, flacher Bauch, gibt nichts. Und die hat sie gedacht, ja, und die ist eben in die Beratungsstelle, Familienberatungsstelle, weil sie nicht ganz sicher war, will sie das Kind oder will sie nicht, und wollte sie einfach mal bei der Beratungsstelle einmal jegliche Informationen zu holen, welche Möglichkeiten gibt's und was sind so die Wege. Und sie hat gedacht, sie ist frühschwanger. Und dann legen wir einen Schallkopf auf sie und sagen wir, das ist nichts mehr frühschwanger. Also, und dann haben wir gesagt,
das Kind kommt in 2 Monaten.
Ja, genau. Und die war wirklich, da hast du keinen Bauch gesehen. Und erst dann, wie sie das zulassen hat, bis sie dann gesagt hat, und sie gesagt, ja, vielleicht bin ich doch schon ein bisschen länger schwanger, aber man hat halt nichts gemerkt und man hat halt irgendwie so, down, als ob es nichts wäre. Was ich mir schwer vorstellen kann, weil ich denke mir, was tue ich denn, weil auch wenn das Kind durchdraht im Bauch und boxt und sie bewegt,
bewegt sie, man hat ja auch ganz viel Symptome in der Schwangerschaft.
Nee, und wie gehe ich damit um und sage, hoppala?
Ja, die verdrängen anscheinend alles.
Ja, weißt, alles.
Du hast ja die Regelblutung nicht, du bist ja mega geruchsempfindlich, du hast einen Leistungsabfall.
Ja.
Es kann sein, dass du wirklich erbrechen musst, im ersten Trimester zum Beispiel, diese Übelkeit.
Ja.
Und so weiter. Also das musst du, über das musst du ja alles hinwegsehen.
Ja,
eigentlich.
Und wie die dann gesagt hat, ja, ich habe schon das Gefühl länger gehabt, dass ich schwanger bin. Lisa, das hättest du sehen müssen, die war keine Wochen später, habe ich die gesehen, die hat eine Kugel gehabt.
Okay.
Da ist quasi, wie als ob der Schalter umgelegt worden wäre in ihrem Körper und sagen,
okay.
Hallo, Schwangerschaft on, Pregnancy.
Pregnancy on.
Und auf einmal ist das Kind, also wirklich der Bauch da war und die war eine wunderschöne Schwangere, aber das glaubt man gar nicht, was der Kopf, die Psyche,
ja, was das,
und
das
man muss auch sagen, wohin mit den ganzen Organen? Ich meine, weißt du, geht ja so oder so alles irgendwie herum,
ja,
wenn man schwanger ist, aber wenn man da jetzt wirklich gar kann, man wächst es dann das Kind ein, also in den Rücken hinten raus. Ich meine, jetzt so übertrieben gesagt, aber das wird ja groß.
Wie hat das Platz? Ja, oder sind die einfach generell so zu klein?
Hätte ich mir nicht in Erinnerung gehabt.
Nein, weil sonst hätten sie ja nicht falsch berechnet, die Schwangerschaft von der Woche.
Naja, aber die waren noch nie beim Frauenarzt.
Also ja, das ist ja das Schwierige.
Ja.
Nein, das ist schon arg. Aber mir kommt vor, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, dass manche sehr einbildender schwanger sind. Also
ja, das gibt's auch.
Das gegenseitig, also das Konträre, dass man sagt, okay, manche verdrängen, dass sie schwanger sind und manche tun einfach so, als wären sie schwanger.
Ja, die gehen dann auf eine andere Abteilung. Zum Schluss, weil die haben dann einfach ein anderes Problem. Die haben eine
Geburt kommen sie dann doch woanders.
Zur Geburt ist dann woanders. Die haben eine wahnhafte Vorstellung, aber das gibt's auch. Und das ist aber dann, wenn du Patienten hast, die so einen Wahn haben, also die wirklich.
Nein, das ist eh nicht ohne.
Das ist nicht ohne. Und vor allem, man muss dann auch sagen, die leben wirklich in dieser Welt und sagen, naja, ich bin jetzt wirklich schwanger.
Na, der glaubt das zu 100%. Ja. Die liegen einem nicht an, die haben nicht das Gefühl, dass das eine Lüge ist.
Nein, und sie sagen, die Brust spannt und so weiter. Also wirkliche Vollgas-Schwangerschaftssymptome. Ist eigen.
Ja, ist eigen. Ist. Lisa, ist nicht ganz normal.
Du weißt, was ich meine.
Nein, aber da gibt es schon arge Auswüchse. Also es ist, ich habe mir nicht mehr gedacht, wie mit der einen Dame habe ich dann eher ein bisschen tratscht, die, was ich da eben getroffen habe, weil ich gesagt habe, okay, ist ja voll arg, weil dann kann man sich ja nur vorbereiten auf das Kind und man hat ja nichts daheim, weil sonst da meistens, gerade bei der ersten Schwangerschaft, man, weiß ich nicht, einen Teil der Kinderwohnung und das Kinderzimmer will man einrichten und ein bisschen gewohnt und so weiter.
Und wie ist das bei der zweiten?
Ja,
gibt's kein Kinderwohnung mehr.
Da hast du es. Aber du hast ja nichts, wenn du draufkommst am Tag der Geburt.
Ja,
jetzt hast du ein Kind, hast du ja gar nichts. Ja. Du hast kein Maxikosi, gar nichts. Da muss der Partner dann alles einkaufen und du musst den anrufen. Dem Moment stelle ich mir auch wieder cool vor. Wenn du dann anrufst und sagst, Schatzi, ich bin jetzt in der Ambulanz.
Sie ist auch nicht der Blinde.
Und die Diagnose ist eine Schwangerschaft.
Inklusive bereits bestehender Geburt.
Das Baby kommt jetzt. Kommst du her oder kaufst du da mal am Maxikosi? Wie teilen wir uns auf?
Oder gehst Zimmer streichen? Neutrale Farbe, wir wissen noch nicht, was wird.
Überraschung, was wird. Nein. Wir haben es uns nicht sagen lassen.
Das ist eine Überraschung sein.
Es ist zu schnell gegangen, denn wir haben es uns nicht sagen lassen können.
Wir lachen drüber, aber wenn du in so einer Situation bist,
ich würde
einen Schnaps trinken gehen. Also,
naja, kannst du nicht.
Als Mann, ja. Als Mann, also, ich rede
Mann. Ja, als Mann tut man es echt einfacher.
Ja, aber wo rennst du denn hin als Frau? Du kannst dich nicht wegleihen.
Das ist echt, wirklich, also man kommt nicht aus.
Es ist echt, also no blader kannst nicht. Ja, nein, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es ist schwierig und es gibt Gott sei Dank auch viel Beratungsstellen und Unterstützungsmöglichkeiten, muss man wirklich sagen, für die Damen und beziehungsweise Eltern. Aber das ist auch so, man stellt jetzt mal vor, du sitzt da ganz gechillt und ich schicke dir einfach mal eine Nachricht und sage, hallo, herzlich willkommen, ich möchte dich kennenlernen, Luisa.
Nein, ich finde das...
Mit 300 Gramm ist auf der Welt.
Aber weißt du, was ich noch viel ärger finde? Weil da, ich verstehe schon, dass gerade diese Psychosomatik viel aus- und anrichten kann. Aber was ich richtig arg finde, ist, wenn dann so junge Mädchen schwanger sind und dann auf irgendeinem Klo, auf einem Schulklo, ein Kind gebären allein.
Ja, ja, Wahnsinn, ja.
Und der überlebt das auch, weißt du, was ich meine? Weil du kannst ja, die wissen nicht, ob das eine Beckenendlage hat und was für sie was alles. Das ist meine Schwangerschaft geworden, es wird alles verdraht, die ganzen Organe.
Inklusive Fotosession.
Nein, und die kriegt das dort einfach allein.
Ja.
Ohne Hebamme, da ist einfach keiner traurig dabei, kein BDA, gar nichts.
Traurig ist das, oder?
Aber und dass das funktioniert.
Der Körper ist ein Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Körper ist ein Wahnsinn und es ist immer wieder mal, dann muss man ehrlich sagen, ist das dann, was man in den Medien dann liest, was dann Baby tot in der Mülltonne aufgefunden. Ich meine, das klingt jetzt so schier, aber das sind eben diese Sturzgeburten zu Hause oder die Geburten zu Hause oder die, was keiner irgendwie mitkriegen sollte und dann wird das einfach mal abgelegt. Da muss man ehrlich sagen, Gott sei Dank gibt's auch die Babyklappe und diese Möglichkeit, wo man wirklich geschützt das Kind abgeben kann, hineinlegen kann, wo das Informationsmaterial drinnen ist, wie man auch den Kontakt wieder herkriegen kann. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eine Klappe, die macht man auf, oder so eine Tür eigentlich. Da ist ein Babybettel drinnen.
Das ist recht versteckt, zum Beispiel am Uniklinikum Graz, finde ich. Also es ist nicht so, dass jeder hinsieht.
Ja, die sind meistens.
Weil das ist an der Frauenklinik. Mhm. Und es ist wirklich so, dass ein bisschen so eine Hecke davor ist. Also es ist natürlich angeschrieben, vorher mit Pfeilen.
Ja.
Und es ist aber ein bisschen sichtgeschützt. Also man sieht jetzt nicht offensichtlich, aha, da legt jetzt jemand ein Kind,
genau,
ein Baby rein.
Genau, das habe ich in Deutschland, wie ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, war das auch ziemlich ähnlich aufgebaut, muss man auch sagen. So das Versteckte und das Behütete. Und das finde ich auch voll gut, weil ich glaube, die Hemmungen noch mehr ist, wenn man sagt, oh, da sieht mir einer. Ich meine, es kann immer sein, dass die was sieht, muss man ehrlich sagen.
Ja, so, weil kannst du gleich wegfliegen, dass du nicht irgendeinen Nachbarn triffst.
Nein, das nicht, aber eben, das ist ein, wie du sagst, ein versteckter Bereich. Da ist eine Klappe, die man aufmacht und das ist so eine Lade, die man so rauszieht. Kann man sich wie so eine Küchenlade vorstellen. Das klingt irgendwie blöd, aber es ist so. Und da ist einfach wirklich ein Babybettel drinnen mit Informationsmaterial für die Mutter oder Eltern. Und wenn diese Lade aufgeht, dann hat im Kreissaal und auch in der Ambulanz ist dann ein Alarm abgegangen. Und da haben wir einfach gewusst, also sobald das wieder eingelegt worden ist oder diese Lade bewegt worden ist, haben wir einen Alarm gekriegt. Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen.
Ich glaub, hast du das mitgekriegt?
Ich überlege also, gerade, ich glaube, es war einmal definitiv und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht das zweite Mal auch, zweimal auch war. Es ist immer wieder der Alarm abgegangen, aber ich sage dir nur eins, weil neugierige Leute die Lade aufgemacht haben.
Okay, ja.
Also Gott sei Dank. Ja. Wenn es neugierige Leute waren. Aber es ist, finde ich, trotzdem Gott sei Dank eine super Möglichkeit, dass man sagt, okay, man öffnet es und weiß, das Kind ist versorgt. Weil schlimmer ist es dann immer, wenn man sagt, okay, leg es irgendwo hin oder ich tue es auch rein, irgendwo rein.
Ja, ich finde es auch arg. Und wirklich ein Baby da töten, muss man echt sagen, das ist schon also unvorstellbar.
Du musst in so einer Ausnahmesituation sein, Lisa, die wir uns nicht nachvollziehen können.
Also ich glaube schon, dass man als Mensch in so einer Ausnahmesituation sein kann. Dass das wirklich so arg ist, diese Belastung, das glaube ich schon. Aber es ist schon unglaublich grausam. Also, und ich denke mir, gerade wenn es eben so Stellen gibt, wo man das auch wirklich anonym abgeben kann. Und weiß ich nicht, weil ich weiß auch nicht, ob man das dann wirklich verarbeiten kann, wenn man sagt, man entsorgt diese Babys wirklich so in diesen Mülltonnen. Weil es gibt ja auch einen danach. Und es ist halt wirklich, glaube ich, so eine Affekthandlung, oder? Weil man. Vielleicht in dem Moment, wo du dich nicht aussiehst, ja, ich weiß es nicht.
Kann nur so sein. Und das ist auch diese Schütteltraumas, was man immer wieder in den Medien liest. Ja, das ist einfach, ich glaube, das geht schneller, als man denkt.
Das Schütteltrauma, glaube ich, auf jeden Fall.
Diese Überforderung.
Ja, dieser Schlafmangel, das Baby hört vielleicht nicht auf zum Schreien.
Ja.
Und ich glaube, dass sie da früher vielleicht nachher irgendwann einfach keine Nerven mehr haben.
Ja. Und dieses
man weiß ja, dass das Schreien vom Baby im Gehirn Stresshormone auslöst. Das ist ja von der Natur so gewollt. Wenn ein Baby schreit, dass die Eltern aufmerksam sind und gleich schauen, was hat das Baby, weil das soll ja überleben. Und deshalb werden ja ganz viele Stresshormone ausgeschüttet. Das heißt, das Baby schreit und dein Gehirn schüttet automatisch noch mehr Stresshormone aus.
Ja, ist eigentlich ein Kreislauf, wo du schwer rauskommst, außer der Kind schreit nicht.
Ja, aber die Psychologen empfehlen zum Beispiel, wenn man wirklich sagt, okay, es schreit, ist so der Phase, wo es richtig viel schreit. Dass man sagt, man lässt es kurz, man legt es ins Gitterbett, irgendwo, was geschützt und sicher ist, verlässt kurz den Raum für 5 Minuten und schaut wirklich, dass man runterkommt. Bevor man wirklich da anfängt und merkt, man fängt das Schütteln an und schreit herauf oder keine Ahnung, dass man wirklich sagt, geh kurz raus aus dem Raum,
aus der Situation
nimm da 5 bis 10 Minuten und dann gehst du wieder rein.
Das ist eigentlich ein gleiches Symptom, wie wenn man sagt, okay, wir streiten jetzt miteinander und oft ist es einfach dieses Emotionen auszuholen, durchzuschnaufen und dann sagen, okay, jetzt gehe ich wieder ganz klar an die Situation ran und ich glaube, das ist dann schon wichtig und einfach auch Hilfe zu holen, egal, dass man nicht sagt, ich bin Superwoman oder Superdad, sondern man kommt an die Grenzen. Und wenn du jetzt sagst, ich komme jetzt, da habe jetzt so eine Geburt, die ich verdrängen wollte, aber halt irgendwann das Kind halt doch auf die Welt kommt, gell? Ja. Es geht dann halt trotzdem nicht, wenn du dann die Situation da hast, also das ist sowas, das können wir uns nicht vorstellen.
Nein, ich glaube auch nicht. Und ich finde es auch gut, dass die Babyklappe gibt, dass die fast bei jedem Krankenhaus eigentlich mittlerweile gibt. Ja. Und vor allem für irgendein Pärchen kann das Baby echt die Welt bedeuten.
Extrem, extrem. Und die, was einfach Jahre vielleicht warten auf das.
Und für die ist das der schönste Tag. Und ich finde es dann oft so arg, wie unterschiedlich die Leben verlaufen, weil für einen ist es vielleicht ein mega schlimmer Tag. Und für die anderen ist es deshalb der schönste Tag.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt, ja.
Und das war für mich zum Beispiel arg, wenn jemand verstirbt aus der Familie, dass man dann sagt, das dreht sich, die Welt dreht sich ganz normal weiter. Man hat irgendwie einen ganzen Orgenverlust erlitten und man denkt sich, irgendwie die eigene Welt steht irgendwie ein bisschen still, aber eigentlich, es ist alles wie immer. Man geht von der Welt und es läuft einfach weiter. Das ist für mich irgendwie so arg gewesen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dass sie für die anderen, dass sie nichts ändert eigentlich.
Nichts, ja, ja.
Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen abgedriftet. Eigentlich waren wir beim Hodenthema.
Ja.
Eigentlich kurz vor der Präsentation über das Hodenthema.
Aber man muss sagen, wir sind bis zur Babyklappe gekommen.
Wir sind bis zur Babyklappe gekommen und haben dann ein bisschen Info eingestreut.
Es hat schon, aber ich wollte mit euch dieses präsente Thema, was mir echt ein bisschen die Sprache verschlagen hat, echt teilen, weil das ist...
Und auch, dass man weiß, oder was für unterschiedliche gesetzlichen... Lagen. Voraussetzungen, dass es da gibt.
Da können wir dann irgendwann einmal drüber switchen, weil ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Präimplantationsdiagnostik
geschrieben. Ah ja, stimmt.
Ja.
Ja, dann.
Na ja, dann Das ist
die nächste Präsentation folgt.
Ja, genau. Nein, also nur ganz kurz zur Erklärung von dem Begriff. Das ist eine eigene Methode, wo Embryonen im Labor bereits untersucht werden auf bestimmte Gendefekte oder gewisse
Merkmale
wie männlich-weiblich. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kann keine Embryonen austragen, beziehungsweise habe einen Gendefekt in mir und ich bin Träger von irgendeiner Erkrankung, wo es sich nur zum Beispiel für Männer weitergebe, dann und wenn ihr ein Mädel kriegt zum Beispiel, das nicht weitertrage und es gibt Länder, wo die Präimplantationsdiagnostik quasi erlaubt ist, wo vorher geschaut wird, Mädel behält man und Buben schmeißt man in den Müll entsorgt.
Genau, werden entsorgt.
Ja. Da habe ich mir die verschiedenen Rechtslagen angeschaut und auch die ethischen Aspekte dazu in den verschiedenen Ländern. Da werde ich dann meine Bachelorarbeit auskramen.
Also, endlich brauchen wir sie mal.
Die gebundene Version werde ich mitnehmen.
Genau.
Nein, aber das ist, stimmt, austausch. Das ist ein Thema, das können wir drüber reden.
Ich finde es eben mega interessant. Also gerade diesen ethischen Aspekt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eine chronische Erkrankung habe, ist natürlich irgendwie sinnvoll vielleicht, dass man weiß, okay, oder man möchte es vielleicht nicht an ein Kind weitergeben. Auf der anderen Seite, wie sehr greift man wirklich in einen natürlichen Prozess damit ein?
Ja.
Und wie sehr wird diese Technologie auch ausgenutzt für andere Zwecke?
Definitiv. Und aber man muss dann sagen, wie ethisch vertretbar ist es, potenziell gesunde Kinder
auf die Welt zu bringen und
oder
andere zu entsorgen.
Ja, genau. Ganz dezent sagen, okay, nein.
Weil der kennt ja trotzdem ein lebenswertes Leben haben.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Nein, das ist eine arge Frage, finde ich.
Es ist auch, ja, und das ist sicher ein Streitthema, wo jeder eine andere Meinung dazu hat. Aber das werden wir nicht jetzt besprechen.
Nein, jetzt lassen wir es wieder mal sein,
glaube ich. Das wäre zu lang. Aber es kommt.
Die Bachelor-Präsentation wird nochmal ausgepackt.
Die dauert auch ein bisschen länger.
Den nehmen wir dann noch
auf. Haben wir eine Präsentation gehabt? Eine Bauerbein? Haben wir das gehabt?
Ja.
Echt?
Wir waren ja in Kärnten an der
FH. Ja, sie haben wir das gleiche gemacht.
Ich glaube schon.
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Doch, wohl, ich kann mich noch an meine Folien erinnern, ans Foliendesign.
Okay, leider kann ich euch die Folien nicht sagen.
Kann ich mich noch erinnern. Aber ich glaube schon, da haben wir schon eine Präsentation gemacht.
Wir werden das auch so machen.
Wir werden das ohne Folien machen.
Wir werden uns bemühen.
Genau. Und in diesem Sinne
bleibt's gesund
und wir hören uns.